Vis-à-vis.
Viele Menschen definieren sich über ihren Besitz, ihre Klamotten, ihre Reisen, ihren Job. Sozialer Status und Lifestyle gefällt auf Fotos und Social Media, aber auch im echten Leben. Der Gegenentwurf dazu ist bewusster Verzicht. Und alle haben bestimmt schon mal gehört, dass man ja auch mit wenig Geld glücklich sein kann. Ist das wirklich so oder ist das eine sehr klassistische Annahme von Menschen, die aus einer eher sicheren Position heraus sprechen? Franzis Seeg hat eine Professur für soziale Arbeit an der TH Nürnberg und forscht und veröffentlicht Texte zu Klassismus. Was meinen Sie?
Also die Frage, es kommt immer darauf an, wer stellt diese Frage und warum. Es kann schon eine klassistische Frage sein. Also gerade wenn dann Spartipps empfohlen werden und gesagt wird, da könnten armutsbetroffene Menschen noch sparen. Aber wenn wir nochmal den Begriff Armut uns anschauen, also Armut bedeutet ja, wenn wir von relativer Armut sprechen, dass man weniger wie 60% des durchschnittlichen Einkommens zur Verfügung hat und Menschen beispielsweise, die Bürgergeld beziehen, da ist es dann schon schwierig, sich eine Wohnung zu leisten oder in Urlaub zu fahren, am gesellschaftlichen Leben sich zu beteiligen oder auch langfristig gesund zu bleiben. Wenn wir uns die Lebenserwartung anschauen, sterben armutsbetroffene Menschen im Durchschnitt 8 bis 10 Jahre früher wie reiche Menschen. Also das hat dann ja schon eine große Auswirkung auch auf die Lebensqualität oder kann eben auch zu einer großen Einschränkung führen.
Mit wenig Geld glücklich sein, wer kann das? Kann man das so bewusst entscheiden?
Mit wenig Geld glücklich sein, ist auch so den Stil, den Sie angesprochen haben, diesen minimalistischen Stil oder die Verzichtsdebatte, das ist eigentlich etwas, was besonders von klassenprivilegierten Milieus auch gefeiert wird, auch ein Statussymbol ist, also minimalistische Einrichtungen in Wohnungen. Verzichtsdebatten, das sind oft Debatten, ja, die von Menschen geführt werden, die eher aus einer privilegierteren Klasse kommen, also die vielleicht auch Erbschaften im Hintergrund haben oder sich auch leisten können, dann eine Zeit lang weniger zu verdienen oder eben aus anderen Quellen noch ökonomisches Kapital zur Verfügung haben. Und es ist ja auch immer die Frage, wofür gibt man Geld aus? Also es ist auch möglich, dass diese Menschen, die dann über Verzicht sprechen, trotzdem vielleicht Geld ausgeben für irgendwelche Gesundheitskurse, Fortbildungsmaßnahmen oder Reisen. Also dass es vielleicht auf den ersten Blick so aussieht, aber das Geld einfach woanders hinfließt.
Oder vielleicht auch die Möglichkeit haben, in ein besser verdienendes Leben zurückzukehren. Klassismus ist ja die Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer sozialen Herkunft oder ihres Status. In den vergangenen Jahren wurde immer mehr über Klassismus gesprochen, also das Bewusstsein nimmt zu. Warum sollte man für Klassismus noch mehr Bewusstsein schaffen?
Klassismus, was ich für Berlin ganz schön finde, ist hier auch in Berlin im Landesantidiskriminierungsgesetz verankert. Also da wurde sozialer Status mit aufgenommen. Auch, also ich war da beteiligt an einem einjährigen Prozess rund um das Landesantidiskriminierungsgesetz. Wir haben mit Sozialarbeiterinnen, Beraterinnen, Betroffenen ein Jahr diskutiert und eben gemerkt, dass wirklich sehr viele Menschen in Berlin vor allem, aber auch in anderen Bundesländern von Armut betroffen sind, von Klassismus betroffen sind. Klassismus zeigt sich zum Beispiel auf dem Wohnungsmarkt. Also es gibt öfter Wohnungsanzeigen, wo dann ganz direkt drin steht, wir vermieten nicht an SozialhilfebezieherInnen. Das haben sicherlich auch einige schon mal gesehen. Auch im Bildungssystem, da wissen wir, dass die Möglichkeit zum Beispiel Abitur zu machen oder zu studieren ganz maßgeblich von der sozialen Herkunft abhängt, also von den Bildungsabschlüssen, von den Einkommensverhältnissen der Eltern. Und auch in der Politik gibt es wenige Arbeiterinnen oder Menschen aus der Arbeiterinnenklasse, die da in Positionen kommen und sich beteiligen können. Und das hat natürlich negative Auswirkungen für die Demokratie, wenn ganz viele Menschen gar nicht beteiligt sind und um ihr Überleben auch kämpfen müssen.
Schauen wir auf die aktuelle Politik, auf die Gesellschaft. Welche Haltungen, Strömungen empfinden Sie denn als besonders klassistisch?
Gerade beobachten wir ja nochmal eine massive Diskriminierung, Abwertung von Bürgergeldbeziehenden. Also es gibt eine klassistische Bürgergelddebatte, wo Bürgergeldbeziehende pauschal zum Beispiel als faul dargestellt werden oder als arbeitsunwillig. Ihnen wird unterstellt, dass sie eigentlich nicht arbeiten möchten, sich nicht genug anstrengen. Diese Debatte wird gerade sehr breit geführt und ist sowieso auch gesamtgesellschaftlich sehr verbreitet. Also nicht nur bei PolitikerInnen, sondern natürlich überall in der Gesellschaft gibt es Vorurteile gegenüber erwerbslosen Menschen.
Wenn wir auf die Abwertung von Erwerbslosen schauen, liegt das auch daran, dass sich bestimmte Menschen einfach nur über ihre Rolle in der Gesellschaft definieren können?
Ja, also es gibt schon eine große Abgrenzung voneinander. Also Klassismus ist auch ein System, womit wir aufwachsen, wo wir sozialisiert werden und wo dann auch nochmal nach unten vielleicht sich abgegrenzt wird und Menschen vielleicht auch aus der Arbeiterinnenklasse dann auch diskriminierende Einstellungen vertreten gegenüber Menschen, die Bürgergeld beziehen, um ihren eigenen Status zu verbessern. Also das sehen wir leider, dass klassistische Vorurteile wirklich überall verbreitet sind. Man muss aber auch sagen, dass es auch noch viel mit unaufgearbeiteten Machtverhältnissen zu tun hat. Also beispielsweise im Nationalsozialismus gab es ja den schwarzen Winkel, unter dem sogenannte asoziale Menschen verfolgt und ermordet wurden. Und das traf auch Menschen, die als arbeitsscheu, als Arbeitsbummler galten, auch Menschen, die in der Jugendhilfe aufgewachsen sind, BettlerInnen. Und das ist ja eine Opfergruppe, die wenig anerkannt wurde. Und viele Menschen auch heutzutage wissen gar nicht mehr, dass es den schwarzen Winkel gab oder dass asozial auch ein Begriff ist aus dem Nationalsozialismus, dass darunter wirklich viele Menschen verfolgt und ermordet wurden. Das ist eine Geschichte, die recht unbekannt ist und bis heute auch noch fortwirkt, wo man auch Parallelen sieht.
Sie hören das Vis-à-vis im RBB 24 Inforadio. Zu Gast ist Franzis Seeg, Professorin für Soziale Arbeit und Klassismusforscherin. Wie definiert man denn Zugehörigkeit in einer von Klassismus geprägten Gesellschaft?
Also es gibt da ganz unterschiedliche Klassentheorien, die unterschiedlich auf Klassenverhältnisse blicken. Ich finde das Modell von Pierre Bourdieu, von dem Soziologen Pierre Bourdieu, ganz gut. Da schaut man sich unterschiedliche Kapitalsorten an. Also Menschen haben zum Beispiel ökonomisches Kapital oder eben auch nicht. Also Einkommen, Vermögen, Eigentum. Das ist ja dann auch beim Thema Armut interessant. Geht es um Einkommensarmut oder haben Menschen noch Vermögen oder Eigentum oder sind verschuldet? Und es geht aber auch ums kulturelle Kapital, also beispielsweise Bildungsabschlüsse, Abitur, Masterabschluss, Bachelorabschluss oder auch verkörpertes kulturelles Kapital. Welche Sprache spricht man? Wo fühlt man sich wohl? Welche Regeln kennt man? Und auch Objekte, die kulturelles Kapital darstellen. Dann geht es auch noch um soziales Kapital, also Vitamin B, Netzwerke, Kontakte, wen kennt man? Und symbolisches Kapital, also beispielsweise Titel, Adressen, bestimmte Einrichtungen, Institutionen. Und man kann diese Kapitalsorten ineinander umwandeln. Also ein Mensch mit sehr hohem Einkommen oder Vermögen kann sich eben auch eher Bildungszugänge auch kaufen oder bekommt Zugänge zu Bildung, zu kulturellen Räumen und lernt da dann auch Menschen kennen aus diesen Netzwerken.
Welche Rolle spielt Besitz? Man bekommt oft das Gefühl, dass oft auch Menschen mit wenig Einkommen, aber dann besonders großen Wert auf Markenklamotten, technische Geräte legen.
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Vorurteil, was recht verbreitet ist. Das hat vielleicht auch damit zu tun, also es gibt innerhalb von unterschiedlichen sozialen Klassen nochmal unterschiedliche Milieus, also die zum Beispiel eine andere politische Einstellung haben, gewisse Werte miteinander teilen, einen gewissen Lebensstil. Und innerhalb dieser sozialen Milieus gibt es Statussymbole, die anerkannt sind. Wenn wir uns jetzt mal ein klassenprivilegierteres, vielleicht grünes, linksliberales Milieu anschauen, und dann wäre es eher zum Beispiel ein Klapprad. Also Klappräder sehe ich gerade sehr oft oder Dachzelte oder Outdoor-Kleidung. Das sind Statussymbole, die sind sehr teuer. Da wird man eher weniger drüber sprechen, während bei Jugendlichen zum Beispiel aus der Arbeiterinnenklasse wird dann oft gesagt, ja, warum wollen die alle so große Handys haben oder über Automarken wird oft gesprochen. Aber also ein Klapprad kann ebenso ein Statussymbol sein, was sehr teuer ist und ja, ein Markenzeichen. Also ich glaube, da ist es dann immer ganz spannend, mal zu überlegen, in der eigenen sozialen Klasse, in der man sich bewegt, was sind da eigentlich Statussymbole? Es lohnt sich da auch mal bei den Sinusmilieus reinzuschauen. Das ist eigentlich ein Marktforschungsinstitut, die aber auch viel zu sozialen Klassen, sozialen Milieus forschen, die sich eben auch anschauen, wie Menschen dann wohnen und leben aus einer bestimmten sozialen Klasse, welche Werte sie haben, aber eben auch welche Objekte sie kaufen würden, was sie da spannend finden, wofür sie ihr Geld ausgeben. In allen sozialen Klassen gewisse Statussymbole und auch Besitz, der dort wichtig ist, den vielleicht auch andere gar nicht als wichtigen Besitz erkennen können.
Kann man Klassismus abschaffen? Also zum Beispiel durch eine sozial gerechtere Gesellschaft? Also darauf spielen Sie ja auch im Titel Ihres Buches Klassismus überwinden, Wege in eine sozial gerechte Gesellschaft an.
Ja, also es gibt schon unterschiedliche Wege. Komplett abschaffen, es ist natürlich schwierig, ähnlich wie bei Rassismus oder Sexismus sind die Machtverhältnisse sehr tief verankert und es ist jetzt nicht möglich, die ganz schnell abzuschaffen. Aber Berlin hat da schon einen guten Weg eingeschlagen mit der Aufnahme von sozialem Status in das Landesantidiskriminierungsgesetz, weil dadurch auch flächendeckend Schulungen stattfinden für Mitarbeiterinnen in Verwaltungseinrichtungen. Und es einfach nochmal andere Möglichkeiten eröffnet. Und es wäre auch wichtig, auf bundesweiter Ebene im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, dass da Klassismus oder soziale Herkunft, sozialer Status mehr verankert wird. Aber es geht natürlich auch um so ganz konkrete Sachen, also beispielsweise bezahlbaren Wohnraum. Also was macht man politisch, um Wohnraum bezahlbar zu machen? Oder auch ein guter Sozialstaat schützt vor Klassismus. Also wir wissen auch, die Sozialverbände, zum Beispiel der Paritätische, die ja auch Menschen vertreten, die von Armut betroffen sind, die sagen, dass das Bürgergeld eigentlich mindestens 800 Euro betragen müsste. Und gerade ist es ja bei 564. Also eine deutliche Anhebung bräuchten wir auch von sozialer Absicherung. Und gute Löhne helfen natürlich auch gegen Armut. Also es sind ja auch immer mehr Menschen von Armut betroffen, die Vollzeit arbeiten. Das ist auch nochmal wichtig zu sagen. Im Bürgergeld haben wir zum Beispiel sogenannte AufstockerInnen, also Menschen, die Lohnarbeiten im Niedriglohnsektor und trotzdem nicht von ihrer Arbeit leben können.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.